Puls.
In der Theorie war Kollega mal für mich jemand, der schon durchdacht ist und Medienmoves macht und so. Also was ist seine Motivation, selbst wenn er kein Korrektiv hat und das alles selbst entscheidet, was ist seine Motivation dahinter, bei diesem Event, bei dem Battle, bla bla bla, das so zu entscheiden? Also ich hätte jetzt mal gesagt, und ich würde sagen, dass ich nicht so medienerprobt bin wie Kollega, wo ich wirklich zeitweise dachte, da wird jeder Schritt irgendwie durchpromotet, und das macht er ja schon, er kann ja krass wegmoderieren und Sachen promoten. Was ist die Motivation, dass er dann sowas drin lässt, wie zum Beispiel in dem Vlog dieses Er fragt und die sagen, wir sind beide arbeitslos, nachdem wir dein Buch gelesen haben?
Ich kann es dir nicht beantworten. Es ist auf jeden Fall so, dass er es offensichtlich nicht so sieht wie du oder andere.
Schacht und Wasabi, der Deutschrap-Podcast von Puls.
Hallo Falk, was geht ab?
Einiges.
Du hörst schon, also es ist auf jeden Fall, ich kann mich noch dran erinnern, wir haben mal eine Podcast-Folge aufgenommen, wo ich in Italien war am Strand und ich habe den im VW-Bus aufgenommen und habe die Türe zugemacht und es hatte an dem Tag irgendwie 42 Grad und in dem VW-Bus ist es aber so heiß geworden und wir haben so lange aufgezeichnet, dass ich danach rauskam und einfach straight in Ohnmacht gefallen bin. Ich bin ausgestiegen, es war draußen irgendwie gefühlt ein bisschen kälter und ich bin sofort in Ohnmacht gefallen. Ach, heute habe ich das Gefühl,
Das ist lustig. Ja?
Heute habe ich das Gefühl, es ist auf jeden Fall kurz davor. Also du hörst hier Cola mit Eis klimpern. Shoutout an MC Smoke. Und falls ich irgendwie plötzlich weg bin, ich bin einfach tot.
Dann. Könntest du vielleicht mit deinem Kopf auf den Tisch schlagen, sodass wir das hören, dass ich dann auch weiß, dass ich alleine
weitermachen soll? Ich sitze auf meinem scheiß Sandsofa und ich wirklich, also es ist...
Du hast ein Samtsofa?
Ja, und ich weiß nicht, warum ich mir das gekauft habe. Es ist grün. Im Winter ist es zu kalt, weil es so ein glatter Samt ist. Und im Sommer, ich sitze hier drauf, es ist scheiß Polyester, ich raste komplett aus. Mir läuft die Scheiße runter. Mir läuft so richtig, so schwitzig, denke ich, wenn ich 80 bin, so wie ich gerade schwitze. Und
mehr Details.
Ich habe die Türe zugelassen, weil ich dachte, dann hören meine Nachbarn Deutschrap nicht. Und jetzt rauche ich hier drin und es wird eine fucking Hotbox und ich werde gleich irgendwelche wirren Dinge sagen wahrscheinlich, weil wir wissen alle, Hotbox auf jeden Fall am Ende nicht so gut fürs Gehirn.
Okay, ist das jetzt Samt oder Polyester? Das ist wichtig.
Es ist kein Polyester, es ist so ein, also Samt ist ja so ein Baumwoll-Seide-Gemisch und es fühlt sich aber halt an wie fucking Polyester, ist es aber nicht.
Okay, und welche Farbe hat es?
Dunkelgrün, Waldgrün.
Okay, das wird sicherlich Materia interessieren oder... Masimoto, egal.
Ja.
Ihr könnt natürlich wie immer ein Abo dalassen, die Glocke läuten oder diverse Dinge tun, um uns zu folgen, damit ihr keine Folge verpasst. Und wenn ihr in den sozialen Netzwerken über die Sendung sprecht, dann benutzt ihr das Hashtag Shazabi.
Ja, ey,
und ansonsten,
Leute.
Was denn?
Herzlich willkommen zu Folge 1, 2, 3. Es ist die Folge 1, 2 oder 3. Du, 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 du.
Ich glaube, die Melodie ging anders. Aber ist okay.
Ja, das kann sein. Irgendjemand hat auch mir geschrieben, so, ich bitte dich, ich mag euren Podcast, aber hör bitte einfach auf zu singen. Eins, zwei oder
ich würde
drei.
Ich kann ihn schon verstehen, so, aber hey, ist es okay.
Okay.
Kommen wir mal zu Updates. Wir haben hier Stories, die dann hin und wieder noch nicht zu Ende sind, sondern irgendwie weitergehen. Und natürlich gibt es ja auch immer wieder Feedback von euch. Und letztes Mal habe ich gesagt, dass sich der Style von Farid Bang so krass verändert hat, weil er ja jetzt unter anderem, ich habe gesagt, er hat Autotune to the fullest benutzt, hat er ja auch. Dann haben mich eine Reihe von euch daran erinnert, natürlich hat er schon lange Autotune benutzt, auch schon vor 10 Jahren und so. Ja, ich weiß. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja auch egal, weil habt ihr gar nicht mehr zugehört an der Stelle, weil ich das mit dem Autotune falsch gesagt habe. Deswegen, also Farid Bang hat schon viel länger Autotune benutzt und seinen Style, ich habe immer so ein bisschen leichten Widerwillen in mir und möchte eigentlich sagen, ich habe was ganz anderes, aber ist egal. Also er hat Farid Bang benutzt. Nächstes Thema, über das wir schon mal gesprochen haben, die berühmten Klickkäufe, da sind zwei Sachen mir aufgefallen in der letzten Woche. Nummer eins, einer aus der Ero-Generation, und zwar Zero El Mero, der hat einen Track veröffentlicht und der ist nicht in den Trends aufgetaucht. Der ist nämlich aktiv von den Trends von YouTube ausgeschlossen worden.
Uff.
Weil offensichtlich seine Klicks nicht gewertet wurden. Und das erinnert ja sehr stark an das, was wir in der Y-Kollektiv-Reportage gesehen haben, aber eben auch nicht in der Reportage reportet wurde, nämlich dass die ganzen Klicks, die wurden dann zwar von der GfK nicht gewertet, aber offensichtlich ist das hier mal so ein Phänomen, wo eins dieser großen Unternehmen, wo das sozusagen öffentlich wird und wir das bemerken und mitbekommen. Lustigerweise, weil Zero El Mero es mehr oder weniger selber auch gesagt hat. Er hat dann seine Fans aufgerufen, da Action zu machen, damit die doch gewertet werden.
Mhm.
Aber irgendwie passiert da was. Und zweites Phänomen, dieses Klickbetrügen ist tatsächlich ein weltweites Thema, das in einer Reihe von Artikeln für alle diese Streaming-Plattformen als großes Problem beschrieben wurden. Da geht es um sehr, sehr viel Geld. Summen von 300 Millionen Dollar sind in diesen Artikeln genannt. Wen das da im Speziellen krasser interessiert, könnt ihr in die Linkliste gucken unter deinpuls.de/Shazabi.
Mir wurde zu diesem Thema letzte Woche auch noch eine Meldung zugespielt. Ich habe es noch nicht ganz rausgesehen, aber seid auch gerne mal gemeinsam aufmerksam. Es ging um die Spotify-Playlist, diese Hot Takes der Woche. Und da war auch Mero, obwohl er einen neuen Hit hatte, nicht in der Wertung drin. Wurde mir geschrieben. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe es nicht gesehen, wie man die Plays und wer neu ist, weil natürlich Spotify macht das ein bisschen anders. Also die sind ja Tracks, die ein bisschen älter sind, ein, zwei Wochen, rutschen hinter die komplett brandneuen, obwohl die noch nicht so viele Klicks haben. Aber falls ihr da Unregelmäßigkeiten entdeckt, schreibt es gerne. Ist natürlich super interessant und vor allem, wenn man da irgendwie von allen Seiten drauf schaut. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie die inneren Regeln da bei Spotify sind, ob man das irgendwo einsehen kann. Ich habe jetzt nichts gefunden, aber interessant, dass die Streaming-Anbieter zumindest anscheinend darauf reagieren in irgendeiner Form.
Naja, wie gesagt, es ist ein Problem für sie. Sie müssen ja auch wiederum Geld ausbezahlen.
Ja.
Und wenn das Fake ist, dann haben sie ein Problem. Plus auf dieser weltweiten, auf dieser Berichterstattung, die ich da gelesen habe, da geht es eben auch darum, dass du in Accounts reingehst. Das ist ja auch in der Y-Kollektiv-Reportage, die eben nicht Fake-Accounts sind, sondern in echte Accounts.
Ja.
Das heißt, du kriegst irgendwo die Passwörter her, die sind geknackt, keine Ahnung, und kannst dann direkt in die echten Accounts rein, sodass es theoretisch gar nicht oder sehr schwer nachvollziehbar für Spotify ist.
Mhm.
Was mich an der Stelle immer wundern würde, ist ja, dass wenn ich in meinen Account reingehen würde, sehe ich ja, was ich potenziell zuletzt gehört habe. Und wenn das überhaupt nicht zu dem passt, was ich höre oder das muss ja einfach nur der falsche Künstler sein. Ich habe es einfach nicht gehört und ich sehe da, hä, was ist denn los? Also,
ja.
Das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Wie gesagt, wen es interessiert, einfach in die Linkliste schauen. Dann gibt es was Neues zu Loredana. Der letzte Stand war ja, dass sie ausreisen durfte, was theoretisch bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft sie erstmal für nicht schuldig erachtet, weswegen sie dann frei ist und machen kann, was sie will. Jetzt gibt es einen Artikel in einer Schweizer Zeitung Zentral Plus heißt die. Ich habe keine genaue Ahnung, wie gut die ist. Aber die berichtet, dass die Konten von ihr gesperrt werden. Also die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben hat, dass die Konten von Loredana eingefroren sind.
Mhm.
Und zwar so lange, wie die Ermittlungen dauern, was recht lange dauern kann, weil man irgendwie 2 Jahre WhatsApp-Verläufe und Kommunikation zwischen Loredana, ihren Brüdern und eben dieser geschädigten Frau in ihrem Ehemann recherchieren muss, ermitteln muss. Und deswegen hat man die Konten jetzt eben eingesperrt, dass da kein Schmuh mitgemacht werden kann.
Ganz interessant ist dazu ja auch ihre Insta-Story-Kampagne, möchte man schon fast sagen, von dieser Woche, weil nach dieser Meldung ging es ja dann plötzlich bei Loredana sehr ab mit Autos. Sie hat einen neuen Mercedes gepostet und meinte, hier neues Auto. Und also wie sie es halt im Autohaus abgeholt hat. Und seit ein paar Tagen ist auch noch ein Snippet zu einem neuen Video, das bald rauskommt. Boah, der Anfang, ich habe kurz überlegt, ob ich es als Track der Woche nehmen soll, die ersten 10 Sekunden, weil ich den Anfang einfach so heftig finde. Auf jeden Fall sitzt sie da in einem blauen Lambo. Ist es ein Lambo? Boah, ich habe nicht so mega Ahnung von Autos, aber es sieht aus wie ein Lamborghini. Und da betont sie nochmal, dass sie den von ihrem, also in dem Track, also sie rappt den Track, wie sie es immer gemacht hat, schon so dieses Loredana Lippensynchronisation, während der Track gerade im Hintergrund läuft. Und da sagt sie halt, ja, dass sie das Auto vom Bargeld gekauft hat. Ja, ist ganz interessant. Ich bin diese Woche in einem identischen Mercedes mitgefahren.
Nein.
Der, also von einer Person, die auch in diesem Mercedes-Promi Pool drin ist. Mercedes ist ja wirklich eine der wenigen Firmen, die einfach wirklich Autos schenken. Also im Sinne von, du kannst mit dem rumfahren und hast keine Leasingkosten oder nur sehr, sehr geringe Leasingkosten.
Und bei wem hast du da gesessen?
Naja, das kann ich nicht sagen. Aber ich kann
aber
halt
schön,
sagen.
Schön, dass du uns teilhaben lässt.
Naja, nee, was ich damit ja eigentlich sagen wollte, ist, dass es halt, also dass ich da weiß, dass das Auto einfach nichts gekostet hat. Und dass ich bei ihr auch glaube, dass, also ich könnte mir zumindest vorstellen, es ist nur eine Vermutung, aber dass sie halt auch in diesem Promi-Leasing-Ding von Mercedes drin ist, was macht ja auch total Sinn. Sie hat ja eine mega Reichweite, die Marke passt gut zu ihr und so.
Ja, gerade mit den Ermittlungen auch passt das super.
Ja, das ist halt nämlich das Ding. Also deswegen habe ich vorhin von Social Media Strategie gesprochen, weil ich finde schon, dass man jetzt gerade sieht, sie geht halt krass nach vorn. Also so viel das anzusprechen, gerade auch in der Zeit das anzusprechen, wo die Leute natürlich sagen, okay, du sagst hier irgendwie, dass du den Lambo von deinem Bargeld gekauft hast, aber ist das Bargeld nicht vielleicht Petras Bargeld? Das ist ja trotzdem noch so ein Running Gag, der sich bei ihr unter den Videos in den Kommentaren durchzieht. Und da auf Angriff zu gehen und zu sagen, scheiß drauf, ich mache das jetzt so nach vorn und ich verstecke mich nicht, ist auch eine Strategie.
Also, wenn man sich das anguckt, wie bestimmte Leute kommunizieren, die auch viel negative Nachrichten verursachen oder Reaktionen, dann stellt man bestimmte Muster fest. Also, wenn du dir Trump anguckst zum Beispiel, der ist sehr geschickt darin, das Wort geschickt im Zusammenhang mit Trump ist, ich weiß, merke ich selber trotzdem, er ist sehr geschickt darin, mit der nächsten Scheißmeldung von der alten Scheißmeldung abzulenken. Jetzt ist das so, dass Loredana nicht mit einer Scheißmeldung abgelenkt hat, aber wenn du halt zwei Meldungen bekommst, ist es so, dass sie sozusagen um den Raum, um den Berichterstattungsraum kämpfen. Und ich persönlich gehe davon aus, dass mehr Leute diese Mercedes und was immer das andere Auto war, Dinge erreicht haben als Geschichte, als eben die der Staatsanwaltschaft. Dementsprechend, dass du Sachen rausballerst, dass du das Kampagne nennst, Kampagne finde ich immer ein bisschen schwierig, aber dass man halt sagt, ey, ich setze da halt andere Nachrichten gegen, das kann ich mir schon vorstellen, dass es da gibt.
Naja gut, aber also von Kampagne spreche ich jetzt hier, weil es einfach zwei Autos sind, die einen enormen Wert haben und sie hat jetzt auch gerade bei dem Mercedes, deswegen habe ich auch diese Story erzählt mit, ich saß 1:1 in dem Auto und wusste, dass es nichts gekostet hat, weil sie hat es in ihrer Story so verkauft von wegen, hier neues Auto, läuft bei mir, egal was gerade in den Medien gesagt wird, also so ein bisschen dieses fake it till you make it Ding.
Ja, aber sie hat ja auch noch einen Ehemann. Dessen Konten gehe mal davon aus, dass sie nicht gesperrt sind und der ist ja auch Rapstar und der hat ja auch potenziell Patte. Und dann kann man ja auch leasen statt kaufen, das ist jetzt auch nicht so teuer. Also man kann schon viel faken till it's
gemaked. Das ist ja das, was ich sage, genau. Also den Film fährt sie gerade und ich finde natürlich, klar, in einer Woche, wenn du da zwei so teure Autos postest und dann noch so das verkaufst von wegen, ey, habe ich alles von meinem Bargeld gekauft und läuft bei mir, dann ist es für mich schon irgendwie eine Strategie und nicht nur jetzt Zufall, dass es jetzt genau in dieser Woche so rauskommt, wenn ein paar Tage vorher kommt, die Konten wurden alle eingefroren. Aber naja, wir werden sehen, wie das weitergeht. Und ich meine, bei Loredana war es ja jetzt eh so, ich fand auch die letzten Jahre, wo man jetzt noch nichts von diesem ganzen Rechtsstreit wusste, war es ja bei ihr immer so, dass man dachte, boah, es läuft krass bei denen. Und ich glaube, diese Strategie fahren die einfach weiter, dass egal, was im Hintergrund läuft oder nicht läuft, nach außen wird erstmal, jetzt, ich will nicht sagen geblendet, aber erstmal angegeben und geprotzt und dann kommt.
Ja, sie ist ja auch nicht die Einzige. Und egal.
Ja, true. Willkommen im Deutschrap.
Kommen wir mal zu jemandem, der von sich behauptet, dass er ein Einfamilienhaus durch die Straßen pusht. Gerade auch in seinem aktuellen Track EHF. Und zwar reden wir über Shindy. Wir haben da unterschiedliche Ansatzpunkte zu dieser Thematik. Jule, fang du doch mal an, was dich dabei am meisten interessiert hat.
Also Ich habe mir den Track angehört, ich finde ihn nicht so stark wie die ersten, aber ich finde ihn trotzdem echt nice. Und mir ist natürlich sofort diese Zeile aufgefallen, dieser kleine Seitenhieb wieder gegen Bushido Arafat, sein altes Label. Und er sagt da eben, oder er rappt da eben, an mein altes Label, danke für die Chance. Die recorden da anscheinend nicht nur Songs. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, weil jetzt schon wieder so ein kleiner Seitenhieb kommt, ob wir eigentlich aus dieser Zeit raus sind, in der so krasse Diss-Tracks und Storytelling und ich erzähle nochmal alles nach und ich erzähle meine Version. Also wird von Shindy hier noch was anderes kommen als diese kleinen Zeilen hier und da? Oder ist es eher so, dass er eigentlich gar nichts machen wollte? Dann hat er aber den ersten Track rausgebracht. Die Leute sind ja gefühlt alle auf diese Zeile abgegangen. Von wegen, du sagst, du hast Shindy gemacht, Mashallah, mach nochmal. Vielleicht hat er auch nur so das Learning draus gehabt, okay, es interessiert die Leute anscheinend noch, es bringt Aufmerksamkeit, gut, dann mache ich halt wieder was, aber eigentlich habe ich nicht so Bock drauf. Glaubst du, dass es ein geplanter Move ist, dass dann Diss-Track irgendwie so 10 Minuten Shindy Real Talk kommt oder wird es sich in dem Rahmen weiter fortsetzen in den künftigen Tracks?
Also, ich schieb dir die Frage mal zurück. Kannst du dir vorstellen, dass Shindy ein 10- oder 15-minütigen Song macht, indem er diese Blaupause, die ich zumindest im Augenblick, also wenn ich es mir jetzt vorstelle, nicht mehr ertragen könnte vor Langeweile, das alles nacherzählt, dann dazu ein 15-minütiges Video macht, richtig krass, voll geil, und dann braucht er 100 Jahre beim Hochladen, weil sein WLAN kaputt ist. Kannst du dir das vorstellen,
ja,
bei Shindy?
Ganz ehrlich,
ja.
Ich finde, ich den nicht. Besten Diss-Track in der Geschichte von Deutschrap hat Shindy mit Alkoholisierte Pädophile damals mit K1 gemacht. Und ich glaube eben nicht, dass, wenn so ein Track kommt, dass das ein epischer Diss-Track irgendwie so à la Bushido irgendwie im Wald mit einer Drohne und blablabla bla bla ist, sondern ich glaube, dass das vielleicht eher so, ich meine, die anderen Zeilen, die sind ja jetzt auch alle immer mit so einem zwinkernden Schelm, jetzt haben wir es wieder, Schelm. Er ist da eigentlich so ein kleiner Schelm und macht so ein paar so Späße in diese Richtung. Also ich könnte mir vorstellen, wenn es einen Track gibt, dass er eher auf eine humoristische Art ist und nicht dieses epische Zerstörungsvideo. Aber ich glaube auch nicht wirklich dran. Ich würde es echt gern sehen, weil ich fand Alkoholisierte
Pädophile. Aber es passt gar nicht. Es passt gar nicht zu diesem Shindy, den wir da jetzt sehen, dem alles andere wichtiger ist als diese Situation, die ja hinter ihm liegt.
Aber wieso bringt das dann immer wieder in so kleinen Zeilen rein? Wieso lässt das
weil's
dann nicht
reicht.
Weg?
Naja, weil es ausreicht. Du hast ja selber gesagt, dass diese kleine Zeile einen Effekt hatte. Ich glaube, die Zeile hatte denselben Effekt wie ein ganzer Track. Wozu muss er dann einen ganzen Track machen? Damit macht er sich ja nur noch einmal untertan in diesem Battle. Dadurch, dass er nur eine Zeile bringt, erhebt er sich ja über die ganze Situation. Sie ist ihm nicht mehr wert als eine Zeile, die ja auch noch sehr stark puncht.
Mhm, okay, und, guter Punkt.
Und wenn er jetzt halt rappt, dass sie da mehr machen als Songs recorden, dann ist das ja nicht nur ein Seitenhieb darauf, dass die nicht nur Musik gemacht haben, wie die Verdächtigungen sind, sondern dass da eben auch noch illegale Geschäfte nebenbei gemacht wurden. Der eigentliche Gag dieser Zeile ist ja aber in der Doppeldeutigkeit, weil wir haben hier im Podcast schon mal darüber gesprochen, dass die Polizei bei einer Hausdurchsuchung auch auf das Handy von Arafat getroffen ist, es mitgenommen hat und dort hunderte Stunden von aufgezeichneten Gesprächen bekommen hat. Und im Rahmen dieser Ermittlung mussten alle Leute, die da recorded sind und die man identifizieren konnte auch angeschrieben werden. Darunter war auch Shindy vor ein paar Wochen. Das heißt, der hat Besuch vom, ich glaube, es war das LKA Berlin, bekommen. Die sind zu ihm runtergefahren, haben mit ihm darüber geredet, haben ihm gesagt, so, sie sind hier aufgezeichnet worden, das ist eine Straftat und bla. Und das ist die Doppeldeutigkeit, weil er ist dort recorded worden. So. Und eben nicht nur Musik, sondern Talking.
Ach so, und, ja, das hat aber, glaube ich, jeder verstanden. Deswegen haben wir ja gerade drüber gesprochen.
Naja, aber das reicht doch. Also wenn man das dann verstanden hat und wenn diese kleinen Sticheleien und so, das ist ja viel erniedrigender als, und es funktioniert ja offensichtlich auch. Also du hängst dich ja schon wieder daran auf. Ziel erreicht. Wozu brauche ich jetzt noch einen ganzen Song mit WLAN?
Also an dem würde ich mich garantiert auch aufhängen.
Okay.
Liebe Grüße an Shindy.
Ja, vielleicht macht er das ja auch noch.
Ja.
Mich hat an dem Track was ganz anderes angezeckt. Da kommt die kleine Gossip-Schlampe in mir durch.
Mm.
Und zwar in dem Video, was mich im Übrigen ganz entfernt, vor allem am Ende auch so an, und da sind wir wieder im Referenzkatalog von Shindy, an Videos von Puff Daddy und so aus den frühen Nullerjahre erinnert, wo dann irgendwie auch solche Türsequenzen mit Nachbargequatsche und sowas zu sehen sind, wie da in diesem Video. Und da ist aber halt eben auch Wolfgang Barrow, ihr kennt ihn besser als Dr. Gerner aus GZSZ zu sehen. Bist du Fan von GZSZ gewesen jemals?
Nicht wirklich, aber das Einzige, was mir aufgefallen ist, und das triggert mich jedes Mal, wenn ich irgendwo, es schauen ja echt noch viele Leute, also ich habe nie eine Folge gesehen, aber ich kann trotzdem sagen, die haben diesen Anfangsakkord geändert. Das ging früher so, ich sehe in dein Herz. Junge. Und jetzt geht's, ich sehe in dein Herz.
Ja.
Na, 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 na. Und ich fand den ersten, ich fand das so eingängig und so geil, dieses du, 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 du.
Ja.
Und jetzt ist es so eine rockige, neue Version davon, die irgendwie schlecht ist. Was sagst du zu dem Beat von GZSZ?
Naja, vielleicht sollte das dann doch nochmal Janet Biedermann einsingen, die ja sehr Rocker beruhigt.
Hat sie das eingesungen?
Nein, aber sie hat ja so eine Rock-Affinität und dank Vox wird sie auch wieder in unser kollektives Gedächtnis zurückgespült. Danke.
Wieso?
Weil es da diese Sing meinen Song heißt das, glaube ich.
Okay.
Wo fünf in Südafrika aufeinandertreffen und gegenseitig Ringelpiez mit ich sing deinen Song anfassen und so. Ach, egal.
Oh, okay.
Ja, Fernsehen ist oldschool.
Bist du GZSZ-Fan?
Nein, never. Ich müsste es eigentlich mal wieder gucken, wenn ich ganz ehrlich bin, um zu sehen, ob die immer noch so hanebüchen krank motherfucking Stories machen. Also so, wo man davor sitzt und denkt, das ist jetzt das dümmste Drehbuch, was ich jemals erlebt habe. Weil so war das in den 90ern. Ganz, eigentlich jede Folge war immer so, Moment mal, bin ich gehirnamputiert oder die? Also es ist wirklich sehr, aber kommen wir mal kurz weg davon. Wir müssen über Wolfgang Barrow sprechen. Der hat dann in, ich glaube es war auf promiflash.de oder so, wie diese Seiten heißen. Er hat es auch noch auf einigen anderen gesagt. Da wurde dann berichtet, er ist in diesem Video mit Shindy und wie kommt der denn da in das Video rein? Und dann hat er so erzählt, ein Kumpel von ihm hat dieses Video anscheinend irgendwie gedreht, betreut, keine Ahnung. Auf jeden Fall meinte der so, diese Shindy-Leute hätten Bock, dass du da drin bist. Dann habe ich mir überlegt, Mensch, da mache ich mal mit, obwohl ich eigentlich Rap-Musik nicht so gut finde und die Musik von Shindy auch nicht. Ey, immerhin ehrlich, ne?
Oh, Deutschrap 2019, so nice.
Der Wolfgang Barrow ist erstmal ehrlich, er ist ja. So, dann habe ich aber kurz nachgedacht, weil so ganz tief hinten in meinem Gedächtnis war da irgendwas. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und dann bin ich erstmal auf Wolfgang Barrows, also Dr. Jo Gerner, auf seine Webseite wolfgangbarrow.de getroffen. Und ich bin erstmal komplett weggeflext gewesen, weil es wie eine Zeitreise ins Jahr 98 ist. Die komplette Webseite ist im 98er Design.
Okay.
Sie wurde bis 2012 noch mit Inhalten gefüllt, zumindest kann man das so sehen. Aber er hat nie das Webdesign geändert. Es ist wirklich straight up 90s, ganz toll.
Mhm.
Dann habe ich erfahren, da stehen so tolle Sachen drauf, dass er auch Synchronsprecher war. Und was ich nicht wusste, magst du Pulp Fiction?
Ja, natürlich.
Film. Da gibt es doch die Szene in dem Diner, wo Honey Bunny und Pumpkin den Laden ausrauben.
Ja.
Und Pumpkin, der Mann, das ist Wolfgang Barrow. Also der hat das gesprochen. Dann gibt es noch, ja, er hat
ich
halt
Ich dachte
Synchron.
Gerade, der Schauspieler, ich dachte so, hä, nee, das
nein,
ist der doch gar
nein, das
nicht.
War
nein.
Tim Roth.
Ja, okay.
Das war Tim Roth. Aber der deutsche Sprecher, die Stimme, das war der Herr Barrow. Und kennst du den Film Desperado mit Antonio Banderas?
Ja.
Da spricht der Steve Buscemi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also, da war ich trotzdem ein bisschen so fasziniert, habe ich so gedacht, du hast schon ein richtig cooles Zeug gemacht. Und dann gibt es auch so eine Musiksektion auf seiner Webseite. Und da ist mir so ein Comedy-Gold in die Hände gefallen.
Mhm.
Ich lese jetzt mal vor, was da so steht, weil er die Art und Weise, wie er so schreibt, ich glaube, er hat das auch 98 geschrieben, das ist so süß. Und dass ich das sage, ist eigentlich schlimm. Aber ich bin gespannt, was du dazu sagst. Also, Ein Komponist wollte uns einen Rap machen lassen. Das finde ich übrigens immer am besten, wow, wenn es so, mach mal einen Rap.
It's a rap.
Die Plattenfirma Hansa Berlin, mit der der Komponist zusammengearbeitet hat, wollte sich aber nur auf den Deal einlassen, wenn unser Rap auch bei GZSZ zu sehen und zu hören sein würde. Zuerst dachte ich, dass wir das vergessen können, also er und sein Kumpel. Jo Gerner als Rapper. Pff. Aber die Produktionsfirma von GZSZ ließ sich darauf ein. Es wurde eine Szene geschrieben, in der wir den Song singen konnten. Alles sah sehr gut aus. Doch es wurde ein Flop mit dem Rap. Der hieß Lecker Schmecker Baby. Blöderweise sollten wir uns, eine meiner Lieblingsstellen, Dr. G. und der Übertriebene nennen.
Dr. G. Ciao.
Ja, Herr Gerner halt, ne? Und wieder gab die Plattenfirma keine müde Mark für Werbung aus. Wir hatten zwar einen Auftritt mit dem Song in der Serie, aber wenn niemand weiß, dass es von diesem Rap auch eine CD gibt, kauft sie natürlich niemand. Selbst wenn jemand nach der Ausstrahlung in ein Plattengeschäft gegangen ist, so konnte er unsere CD ja gar nicht finden, weil wir nicht mit unseren richtigen Namen im Computer verzeichnet waren, sondern nein, unter Dr. G. der Übertriebene. Es ist so niedlich, wie er das schreibt. Was sind für richtige Namen? Also da geht ja auch keiner hin und sagt, ich will den Rap von Wolfgang Baro. Okay. Jetzt geht's weiter. Wir ließen natürlich, also ihre Verzweiflung, Künstlerverzweiflung, die mit dem Label kämpfen, um gesehen zu werden. Wir ließen natürlich nichts unversucht, um doch noch Erfolg zu haben. Wir haben uns sogar nackt fotografieren lassen. So verzweifelt. Mit einer Textzeile aus dem Song, aber selbst das wollte niemand außer der BZ in Briefmarkengröße abdrucken.
Oh Mann.
Ja.
Ehre
woran
genommen.
Woran liegt's? Jetzt pass auf, wenn man trotzdem noch verdeutlichen muss, dass das irgendwie ja trotzdem nicht uncool war. Wir kamen zwar in Sachsen auf Platz 3 der Network-Charts. Ich wusste nicht mal, dass es
wow,
Bundesland-Charts von egal. Weil wir auf eigene Kosten zu einem Radiointerview nach Dresden gefahren sind. Also er bringt damit zum Ausdruck, dass es ihm wichtig war. Aber auch das beeindruckte die Plattenfirma überhaupt nicht. Kein Pfennig für die Werbung. So blieb mein Ausflug in die Musikbranche leider sehr erfolglos. Also
eigentlich finde ich gerade, ist er mehr Rap als alle anderen Rapper, weil er hat sich richtig bemüht um seine Karriere. Also was
voll,
hätte er noch mehr machen können?
Ja, also er hatte ja, man muss dazu sagen, das ist natürlich zeitlich echt eng getaktet bei GZSZ. Im Rahmen dessen habe ich natürlich noch mal gelesen, wie das da bei denen so abgeht. Und die produzieren eine ganze Folge. Also die drehen 25 Minuten an einem Tag. Das ist monstermäßig in der Branche. Das ist
ja
Todes-Burnout-Push. Also von daher wird er eh nicht so viel Zeit gehabt haben. Wenn man sich dann diesen Song kann man sich tatsächlich anhören auf der Webseite. Ich packe euch natürlich den Link in die Linkliste für diejenigen, die neugierig sind, wie Jo Gerner rappt. Es gibt leider, ich habe geguckt, dieses Video von der GZSZ-Folge gibt es nicht. Ich hoffe, dass irgendwer bei RTL, GZSZ oder sonst irgendwo arbeitet und mal in die Archive steigen kann und vielleicht uns was zuspielt oder es so auf YouTube stellt. Für diejenigen, die sich das jetzt nicht anhören werden, muss man aber trotzdem sagen, dass der Text wirklich sehr gut ist. Also es ist auf jeden Fall flowtechnisch schon mal an den Fanta 4 und Bürger Lars Dietrich angelehnt.
Okay. Oh Gott, oh Gott.
Und der Text.
Bitte, Falk, bitte,
pass auf,
bitte.
Ja. Dr. G. rappt: Ich krieg jede, alter Schwede, und ich sag dir, das ist kein Gerede. Denk dir dazu die Nacktfotos vor in der BZ in Briefmarkengröße. Ich bin konsequent im Trend, latent, potent und prominent. Dich dagegen, dich kennt keiner, und außerdem ist deiner kleiner.
Oh Oh, scheiße. Ich hab richtig Fremdscham.
Das ist so krass. Also es ist wirklich wie ein Battle-Rap aufgestellt, weil er mit seinem Kumpel den Song gemacht hat, der sich der Übertriebene nennt. Und der, der antwortet, du bist auch nicht gerade der Bringer, vielleicht liegt's an der Luft da unten, dass du fantasierst, dass du ständig und letztendlich immer eigenhändig volustierst.
Oh. Nice, auch noch so richtiger Akademiker-Rapper, einem kein geiles Wort eingefallen ist, dann so... Was
noch
reimt
nie
sich
das
auf?
Wort volustieren gehört. Ich bin ganz hin und weg. Das ist ganz toll. Mhm. Das ist wirklich richtig krass. Und dann ist mir aber irgendwie aufgefallen, diese Stimme von diesem Übertriebenen, also der sich so nennt, die kenne ich. Was ist das? Oh. Dann habe ich nochmal nachgeguckt und dann habe ich gesehen, okay, der heißt Charles Rettinghaus. Da habe ich so gedacht, kacke, irgendwo kennst du doch den Namen her. Dann habe ich rausgefunden, okay, der ist ein sehr bekannter Synchronsprecher. Und zwar zum Beispiel Geordi LaForge von Star Trek. Also er hat sehr viel auch unterschiedliche Sachen gemacht. Modernere Sachen von ihm sind Jamie Foxx. Er ist auch Robert Downey Jr.
Hä, dann hat er voll die nice Stimme.
Natürlich hat er eine nice Stimme. Und dann habe ich im Referenzkatalog auch gefunden und kennst du Six Degrees of Separation? Haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Dass du über 6 menschliche Connections weltweit mit jedem verbunden bist. Und so einen Moment hatte ich auf Hip-Hop-Ebene in der Sekunde, wo ich die Referenz gelesen habe, dass er auch der Synchronsprecher von Jean-Claude Van Damme ist.
Ach, krass.
Kennst du den zufällig noch?
Ja, klar.
Der ist ja so ein Actionheld aus, sagen wir mal, etwas älteren Zeiten schon. Und der hat aber richtig krasse Fans in Deutschland. Zum einen Riesenfan ist Farid Bang. Ich werde nie vergessen. Also er hat auch einen Song. Farid Bang hat einen Song, der heißt Jean-Claude Van Damme. Ich werde nie vergessen, wie ich, das war glaube ich zu The Expendables 3 oder so. Oder 2. Habe ich mit der Kinofirma in Deutschland gesprochen. Habe so gesagt, hier ist dieser Farid Bang. Der ist ein prominenter Rapper. Vielleicht könnte man einfach 5 Minuten treffen, Jean-Claude Van Damme, Farid Bang, ist das möglich? Oh. Filmfirma so, hä? Nicht verstanden. Nein. Ich habe so versucht, das mit Zahlen zu untermauern, dass das gute PR, nein, ist ein paar Jahre her, da war Rap noch nicht ganz so groß. Was aber skurril oder amüsant oder also für mich amüsant ist, ist dieser Jean-Claude Van Damme, sein allererster Filmauftritt ist 1984 im Intro des Kult-B-Boy-Films, genau dein Thema, Break-In. Und also dann habe ich so gedacht, boah, voll geil. Und dann weiß ich, dass dieser Rettinghaus, weil manche Rapper sich das als Scherz oder als weil sie es cool finden, einkaufen, der Rettinghaus hat für Echo Fresh Sachen eingequatscht. Also Echo Fresh, Freezy, der Song zum Beispiel, und noch so einige andere Sachen. Ich glaube, 1000 Bars, da ist er auch mehrfach als Zwischensprecher zu hören. Ich packe euch das alles in die Linkliste von den Filmausschnitten über den Song und die Website. Und da könnt ihr euch einmal im Land des Trashs austoben. Wenn ihr richtig heiß seid, ich packe auch einen Amazon-Link dazu, könnt ihr euch für 26 Euro die CD von Dr. G. und dem Übertriebenen.
Wow. Auch
kaufen,
als
vielleicht.
CD. Nice.
Ja? Was?
Das Ding ist halt, ich frage mich immer, wo die Leute, du kommst immer in so Büros und dann lagern die Leute da so Sachen, weil sie natürlich gleich irgendwie 10.000 CDs gedruckt haben und dann haben sie die irgendwie auch an ihre Verwandten verschenkt, haben gemerkt, okay, der Erfolg blieb aus und dann sind die da. Und dann hast du nach 12 fucking Jahren oder wie lange das jetzt her ist, so eine Amazon-Bestellung. Wer macht die
Aber
fertig?
Dicker, 26 Euro für eine CD, da geht ja auch dann nicht mehr als in 15 Jahren eine Bestellung. Ich wüsste eh nicht, wer das da ernsthaft, also wenn es wirklich einer von euch ernsthaft bestellt, bitte schickt mir einen Screenshot davon. Boah, was gebe ich dem? Ich weiß gerade nicht, aber ich denke mir irgendwas Schönes aus. Oh Gott,
ja,
wie kauft
okay.
man eine CD auf Amazon?
Wir müssen eigentlich noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, weil heute ist Dienstag, ist eine Nachricht aufgeploppt und What a time to be alive. Ich habe es nicht über die Bild oder über irgendeine Push-Nachricht bekommen, sondern einfach über Arafats Insta-Live-Story, die Polizei war bei ihm zu Hause. Mal wieder. Ich finde es irgendwie, also so als Fan von Gossip finde ich es natürlich total krass, dass du inzwischen bei Insta-Live, also du weißt eigentlich, entweder Crow macht irgendeine Klaviersession oder es passiert irgendwas, weil sonst gehen die Leute irgendwie gefühlt nicht live. Und dann habe ich das gesehen. Flair ist natürlich gleich 2 Stunden später auch live gegangen. Hintergrund war, dass das Bauamt bei Arafat aufs Grundstück wollte und eben die Polizei Amtshilfe geleistet hat, weil klar, Arafat, da kannst du jetzt nicht einfach mit zwei, also wahrscheinlich kommen da sonst irgendwie beim Bauamt 2 Gutachter, die irgendwas begutachten, wenn es gerade einen Rechtsstreit gibt oder wenn irgendwas bewiesen werden muss oder irgendwas kontrolliert werden muss. Aber klar, es ist Arafat Abou-Chaker, da kommt sofort die Polizei. Es waren dann auf jeden Fall noch 2 Wegen da. Und das fand ich eigentlich das Interessante, dann ist in Arafats Video Bushido plötzlich aufgetaucht. Und Bushido ist da mit seiner Gang rumgelaufen. Es gab dann auch natürlich sofort ein Meme, das sah so nice aus. Ich habe auch so einen Tweet dazu gemacht. Ich finde, die sehen aus wie so eine Crew, mit denen man chillen will, weil da ist so eine weirde Vertrautheit bei Bushido und seiner Personenschützer-Gang, die natürlich inzwischen alle vermummt sind und das sieht irgendwie gefährlich aus, aber irgendwie sah es auch so gar nicht gefährlich aus. Irgendwie sah es so ein bisschen eigenartig aus. Naja, Arafat hat das Ganze dann kommentiert und meinte, ja, da ist er armselig, armselig und so. Und dann habe ich mich gefragt, warum kommt das Bauamt da drauf? Und ich habe irgendwann mal die Story gehört, dass Arafat auf Bushidos Grundstück, das ja direkt neben seinem Grundstück ist, mal was gedreht hat, irgendein Video. Also, dass er da auf das Grundstück gegangen ist, was ja ein Hausfriedensbruch wäre. Aber anscheinend, also das Bauamt hat dazu eine kleine Meldung rausgegeben, die meinten, sie müssten halt, also Arafat hätte irgendwas auf seinem Grundstück gebaut und es wären irgendwelche Genehmigungen dafür nicht da. In Deutschland ist es ja wirklich krass, dass, also unser Baurecht ist ja wirklich so, du darfst eigentlich nicht mal ein größeres Garten oder Baumhaus oder so bauen, ohne dass du im Bauhaus, geil, ins Bauhaus gehst wahrscheinlich auch, aber erst, wenn du vom Bauamt die Genehmigung bekommen hast, dass du das eben bauen darfst. Was mich aber so ein bisschen daran verwundert hat, ist die Sache, wieso ist Bushido da jetzt plötzlich dabei bei diesem Polizeieinsatz? Und er ist da halt auch mit rumgelaufen und war dann auf seinem Grundstück. Und ich habe jetzt mal nur vermutet, weil das halt so, also Baurecht, man stellt sich irgendwie so richtig geile, spannende Fälle vor. In Deutschland ist es aber halt super oft einfach wirklich so Nachbarschaftsstreitigkeiten, wo natürlich nicht die Polizei das regelt, sondern das Bauamt. Wenn jetzt ein Busch zu weit in das Grundstück des Nachbars reinwächst oder wenn der Nachbar sich einen Quadratmeter zu viel genommen hat, das theoretisch schon auf dem Grundstück des anderen ist. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt hier gerade, weil Bushido als Nachbar ja mit dabei war, weil was sollte ihn das ansonsten interessieren, dass er praktisch jetzt irgendwas gezeigt hat. Hier, guckt mal, der Gartenzaun ist 1 Meter zu weit rechts. Und dann schauen die das an, begutachten das. Die Gutachter stellen dann fest, okay, das Grundstück verläuft hier so und so. Und dann kann man später vor Gericht eben klarstellen, was da los ist. Das sind alles nur Vermutungen. Aber es wäre natürlich irgendwie, also Arafat geht live, es ist irgendwie riese Polizei auf dem Grundstück und so. Und du denkst dir wieder eine Razzia. Und am Ende ist es halt eine Nachbarschaftsstreitigkeit.
Naja, Moment.
Ja.
Also Nachbarschaftsstreitigkeit, die gab es auch früher, dass die Nachbarn sich über Bushido, der da ja sehr viel rumgebaut hat, beschwert haben. Er hat da Bäume gefällt, er hat da ein Tor eingerissen, er musste das wieder aufbauen, hat dafür Strafe bekommen und irgendwie so. Dann gab es auch diese Aktion, dass er irgendwann den Kontakt zu den Nachbarn aufgenommen hat, mit denen geredet hat, um halt da die Stimmung in dem Ort
ja
vernünftig zu halten. Das hier ist natürlich was völlig anderes. Da geht es nicht so sehr um die Nachbarn Bushido und Arafat schon, die ja eben auf einem Grundstück ihre Häuser da irgendwie, also zumindest so dicht beieinander haben, dass der Zugang zu Bushidos Grundstück anscheinend über Arafats Grundstück-Style gehen muss. Und
aber es sind 2 unterschiedliche Grundstücke. Also die haben sich nicht ein großes gekauft, sondern es sind 2 verschiedene Grundstücke nebeneinander.
Es ist auf jeden Fall sehr kompliziert. Deswegen, es ist auch deshalb kompliziert, weil die sich ja trennen wollen. Es ist deshalb kompliziert, weil man da jetzt schon vor Gericht gegangen ist. Und so wie das in der Öffentlichkeit dargestellt wird von der Seite Bushido und seiner Ehefrau, ist es so, dass Arafat anscheinend Dinge blockiert, weswegen es keine vernünftige Versteigerung oder Auflösung oder Trennung geben kann. Und das heißt, wir haben es hier mit einem größeren Ding zu tun und wir haben es gleichzeitig mit einer Form von Kleinkrieg zu tun, weil das Thema an sich ist natürlich riesig, aber um irgendwie zum Ergebnis zu kommen, scheint man viele, wie nennt man das, die Politik der kleinen Nadelstiche, so mäßig. Und was ich aus dem, also es gab dazu Berichterstattung aus dem Springer Verlag. Und da wurde Folgendes gesagt, du hast es eben gerade erwähnt, letzte Woche gab es diese Story, dass es den Verdacht gibt, dass im Haus von Bushido Teile des Videos von Arafats Künstler Level gedreht wurde. Dazu gibt es auch ein interessantes YouTube-Format, das packe ich euch in die Linkliste, wer sich das nochmal reinfahren will. Das habe ich auch gehört. Und das hier scheint jetzt eine Reaktion darauf zu sein, was der Springer Verlag dazu gesagt hat, klingt erstmal ganz logisch, nämlich, wenn der Verdacht besteht, hat sich ja jemand unrechtmäßig Zutritt zu diesem Haus verschafft, weil Bushido da ja nicht mehr wohnt. Das heißt, man fährt da hin und guckt, ist es passiert, ist da eingebrochen worden, wenn ja, wer ist da eingebrochen und sind Sachen geklaut worden. Dementsprechend muss natürlich Bushido auch selber hin und rein und gucken, was ist hier los, ist alles da?
Das war auch meine erste Theorie, aber dann hat sich eben dieses Bauamt, ich glaube, es ist schon Potsdam gemeldet und meinte eben, es geht nicht um dieses, also das wäre wirklich das, was ich am Anfang gesagt habe, Hausfriedensbruch, das ist aber nicht das Delikt, sondern es geht darum, dass Arafat was gebaut hat, für das er keine Genehmigung hat und das
ist
was anderes.
Okay, aber dafür muss
ja
Bushido nicht da sein.
Ja, das Ding ist ja, das Bauamt war da, also die Bauaufsicht, die mussten was feststellen und richtige Frage, wieso muss Bushido dann dafür da sein, wenn die nur irgendwas feststellen müssen? Das heißt, es muss eine Streitigkeit zwischen zwei Nachbarn sein, sonst müsste der eine Nachbar nicht da sein. Wenn es jetzt also nur diese Pläne wären auf Arafats Grundstück, wer baut da beispielsweise irgendwas und hat keine Genehmigung für, dann muss ja Bushido nicht bezeugen, dass er keine Genehmigung dafür hat oder sonst irgendwas. Und das würde wieder so ein bisschen zu der Theorie passen, die du vorhin schon angeschnitten hast. Wenn es darum geht, dass beispielsweise Bushido dieses Haus verkaufen will, der letzte Stand ist ja, dass Bushido und seine Frau in der Stadt in Berlin irgendwo in der Wohnung leben, zumindest sind daraus die ganzen Insta-Stories, das heißt, da lebt keiner, die wollen wahrscheinlich so schnell wie möglich weg und den Kontakt abbrechen, was heißt, die wollen die Hütte verkaufen. Wenn Arafat da jetzt dazwischen kackt aus irgendeinem Grund und beispielsweise ein Tor oder der Zugang, der zu dem Grundstück, zu den beiden geht oder ein Busch oder ein Baum für sich beansprucht, vielleicht sogar versucht, Wertminderung zu betreiben oder sonst irgendwas, sind alles nur Vermutungen, aber Bushido muss ja wahrscheinlich feststellen lassen, von wann, von wo bis wo geht sein Grundstück, was gehört alles dazu und was nicht. Und wenn Arafat versucht, da reinzukacken, natürlich in diese kleinen Nuancen an baurechtlichen Sachen, dann ist es wichtig, dass Bushido da ist, natürlich, weil er der Eigentümer seines Grundstücks ist und das Bauamt hat wahrscheinlich heute irgendwas festgestellt, was entweder eine Nachbarschaftsstreitigkeit ist oder eben irgendwas mit dem Grundstückswert, Grundstücksbeschaffung, Bebauung, bla 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 zu tun hat. Am Ende ist es natürlich klar, wie du vorhin meinst, es geht um die größere Sache, aber es ist halt ein fucking, also das ist irgendwie so, dass sie jetzt dieses Vehikel nutzen, um miteinander zu kommunizieren, so über das Bauamt. Wow, okay.
Ja, Moment, also du musst ja, wenn du aus dieser Situation raus willst, kannst du den Straßenweg wählen, das will aber keiner, also zumindest Bushido nicht, oder du gehst halt den rechtsstaatlichen Weg, dir bleibt ja gar nichts anderes übrig und du hast, wie hast du es gerade gesagt, Bushido will da reinscheißen, querscheißen?
Nee, Arafat will querscheißen.
Ja, genau, ja. Meine ich, Arafat querscheißen?
Ja.
Sehr schöner Begriff. Also, wenn Arafat querscheißt, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Man muss sich dann eben auf gewisse Art und Weise wehren. Aber, und das ist eben so dieser neue Aspekt, da ja die alle Beteiligten sehr populär sind, sehr große Reichweiten haben, werden wir immer wieder Zeuge von diesen Aktivitäten, die wir ja, wir sehen ja nur diese Ausschnitte, die wir ja gar nicht 100% verstehen können. Und ehrlich gesagt ist das wie so PR-Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit, weil es darum geht, also vor Gericht zu gewinnen, darum geht es auch, aber es geht auch in der Öffentlichkeit zu gewinnen. Und wenn dann irgendwie Bushidos Frau Arafat disst, dass seine Künstler irgendwie nicht funktionieren und keine Klicks haben und so, Und dann wird wieder zurück. Also das ist halt.
Ja, und dann natürlich auch Arafats Insta-Story ist natürlich, also gerade er weiß, dass Bushido und Polizeibeamte und Polizeischutz das Thema ist. Man will Bilder davon sehen. Man sieht Bushido eigentlich gefühlt gerade gar nicht in der Öffentlichkeit. Jetzt ist in seiner Insta-Story wieder ein Video. Bushido umringt von Polizisten und es kommt irgendwie, schaut euch hier diesen mutigen Typen an. Also, dass das öffentlichkeitswirksam ist, für Arafat verstehe ich voll. Wahrscheinlich kommt es ja auch von der Seite von Arafat, wissen wir auch nicht am Ende. Aber Bushido hat ja schon durchblitzen lassen und auch die Frau, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Und das, sie wohnen da nicht mehr, Arafat wohnt da noch. Also es wird noch eine Weile gehen wahrscheinlich, bis dieses Grundstück verkauft ist. Aber Falk, eigentlich ist es der perfekte Moment für eBay-Falk, weil dieses Grundstück wird sicherlich auf, ja okay, wahrscheinlich Immo-Scout-Falk sein.
Mm-mm.
Glaubst du nicht?
Also, kann passieren, aber das will ich nicht.
Das willst du nicht neben Arafat wohnen? Schade.
Nein.
Okay.
Heute nicht.
lass uns mal zum anderen Thema kommen, und zwar Releases. Ich freue mich sehr, in letzter Woche ist viel passiert und viel angekündigt worden. Wir haben drei relativ große Releases, die ich super interessant fand, und ich wollte gerne mit dir drüber reden, weil sie in Anführungszeichen von den alten Hasen sind, aber jedes Release ist unterschiedlich, auf eine unterschiedliche Art interessant. Und zwar haben wir zum einen Trettmann, der auf einem Festival bekannt gegeben hat, dass er ein neues Album bringt, sein viertes Album. Am 20. September soll das kommen, wenn alles gut geht und alles nach Plan läuft. Dann haben wir Sio, der, sagst du eigentlich Sio oder SSIO?
Beides.
Okay. Ich sage auch beides, aber ich sage jetzt mal Sio, es ist flüssiger beim Sprechen. Und er bringt eben Messios am 11. Oktober raus, sein drittes Album. Und dann noch Prinz Pi, der dieses Jahr zu seinem 40. Geburtstag angekündigt hat, dass er zwei Alben rausbringt, und zwar ein Prinz Porno und ein Prinz Pi Album. Ich finde es so interessant, dieses Thema, weil es drei Künstler sind, bei denen man natürlich sehr hohe Erwartungen hat. Die haben auch nicht so einen krassen Output, was, also da kommt nicht jedes halbe Jahr ein Album. Ich finde, das ist schon nochmal was anderes, wie wenn Flair diese Woche noch angekündigt hätte, dass da was kommt, weil von ihm ist man einfach so eine gewisse Taktung gewöhnt. Bei allen drei anderen Künstlern liegen die Alben jetzt aber schon 2, 3, 4 Jahre zurück. Und ich finde es trotzdem so interessant, weil die so einen unterschiedlichen Hype haben. Also bei Prinz Pi wäre es das 15. und 16. Album. Das heißt, der hat irgendwie einen krassen Output, dass man da irgendwie sagt, ja, damals, man hat ja schnell bei so Leuten, die schon was draußen haben und die irgendwie eine starke Meinung in der Musikbranche sich schon erarbeitet haben, so dieses Gefühl, dass man so gleich so Sätze hört wie, ach, das kann eh nicht so gut werden wie Album X. Oder, ja, das Album ist ganz nett, aber es kommt nicht an dieses Album ran. So, das sind ja immer so, man vergleicht ja sofort. Und ich glaube halt zum einen, dass es Fluch und Segen ist. Und darüber würde ich mit dir gerne sprechen, weil es ja sehr unterschiedlich ist. Also Sio hat jetzt irgendwie, das wäre jetzt sein drittes Album. Aber er hat ja schon zwei legendäre Alben, wo irgendwie ein Druck natürlich auch da wäre, dass er abliefert und dass es auch auf einem gleichen Level ist. Bei Prinz Pi, glaube ich, hat man sich schon so ein bisschen verabschiedet, weil inzwischen, da kamen ja immer mal wieder Alben, die stärker und schlechter waren. Aber auch da glaube ich, dass man natürlich genau hinsieht, vor allem wenn so ein Doppelrelease rauskommt mit zwei seiner Egos oder seine beiden Egos eben. Und dann Trettmann, der eigentlich ja auch ein alter Hase in dem Business ist, aber der mit DIY natürlich auch so abgeliefert hat, dass da so ein bisschen all eyes on diesem neuen Album sind und ja, man gezwungenermaßen vergleicht. Bist du jemand, der Leistungen insofern vergleicht, oder kannst du das so rausfiltern, dass du sagst, ey, steht für sich?
Also auf gewisse Art und Weise vergleicht man, glaube ich, immer.
Hm.
Früher war das bei mir stärker, weil du diese zwei Alben hattest fertig. Also damals hat ein Album auch viel länger halten müssen. Heute ist es ja so, dass du theoretisch nach einer Woche guckst du schon, was sind die neuen Songs, die neuen Alben. Also dieser durch Streaming, durch MP3s ist das so einfach, und du weißt halt, dass da draußen so viel krass noch andere Musik ist. Also mir geht es zumindest so, dass ich so einen Druck empfinde, okay, was ist denn jetzt noch der nächste Scheiß? Und deswegen habe ich das heute nicht mehr. Ich mache ein Album an, skippe da schnell durch, weil ich sehr schnell weiß, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Das, was mir gefällt, bleibt da. Was mir nicht gefällt, wird gelöscht, fertig. Groß in die Analyse, vergleichen, altes Album, neues Album. Das war aber besser als das. habe ich keinen Bock drauf. Interessiert mich einfach nicht so und ist für mich verschwendete Zeit, in der ich schon wieder neue spannende Musik hören kann. Und dementsprechend mache ich das heute nicht mehr. Früher habe ich das stärker gemacht, weil, wie gesagt, die Alben länger gehalten haben, irgendwie gefühlt viel wertvoller waren. Es aber auch Alben gab, die von der Qualität her für sich alleine auch komplett stehen konnten. Heute habe ich, also ist es eine Seltenheit, dass das heute passiert, dass ein ganzes Album von vorne bis hinten großartig ist. Und selbst dann, also in diesem Vergleichsmodus bin ich gar nicht mehr drin. Weiß ich auch nicht.
Ja gut, ich denke, das deckt sich relativ mit dem, wo ich glaube, dass es bei mir irgendwann hingeht, weil ich finde, auf Dauer verzeiht man Künstlern dann schon, oder das heißt verzeiht, aber man wird nicht mehr so emotional, was das ganze Thema angeht, weil man eh merkt, die werden älter, die verändern sich, bla bla bla. Aber ich habe dann schon überlegt, für was gibt's eigentlich noch so für Künstler, wo ich das sehr gelungen finde und wo so eine Veränderung vielleicht auch irgendwie positives Überraschen ist. Wir hatten es ja letzte Woche bei Deichkind, wo ich mir immer wieder denke, ja, die können jetzt nicht besser werden und dann kommt was raus. Und es ist natürlich irgendwie auch die Chance, weil wenn du schon was Krasses gemacht hast und dann wieder was Krasses Neues rausbringst, ist der Effekt natürlich viel krasser, als wenn du jetzt ein neuer, junger Künstler bist, der irgendwie einen Output hat, aber der einfach nicht vergleichbar ist, weil er seit 2-3 Jahren erst da ist, wo du dir denkst, naja, jetzt entwickel du dich erstmal und dann sehen wir weiter, ob du dich irgendwie neu entdecken kannst. Ich finde, bei KIZ ist es auch so, die haben auch immer so, die bleiben so sehr in ihrem Ding drin und sind aber immer so Nuancen anders und thematisch auch immer bei Alben so, dass ich mich total auf das nächste Album freue. Da gibt's auch so ein kleines Internet-Schmankerl, das leider weg ist, deswegen erzähle ich es euch kurz. Ich habe diese Woche in der Insta-Story von den Drunken Masters, die waren irgendwie im Studio und haben irgendwas aufgezeichnet oder im Hotelzimmer und es war auf jeden Fall so eine loungige Atmosphäre und Nico von KIZ lag auf dem Sofa, so auf dem Bauch und hat die Füße hinten so über so umeinander geschlungen, also es sah so ein bisschen aus wie so ein süßes Schulmädchen, das gerade Hausaufgaben macht. Also ich glaube, er hat so ein bisschen auch mit der Haltung kokettiert und saß aber halt an der Schreibmaschine und hat halt so ganz langsam so Buchstaben in die Schreibmaschine reingetippt. Es sah irgendwie überraschend nicht nach Accessoire aus und ich könnte mir das tatsächlich bei Maxim auch sehr gut vorstellen, dass er da einfach sitzt und seine Texte jetzt mit der Schreibmaschine runterschreibt. Aber schon bei dem Video habe ich eigentlich gedacht, eigentlich dachte ich am Anfang so, ist halt wie Platten, so nostalgisch irgendwie geil, aber Rap-Texte mit einer Schreibmaschine schreiben, boah, das ist schon, stelle ich mir schon sehr umständlich vor. Hast du irgendwann mal in deinem Leben auf einer Schreibmaschine geschrieben, Falk? Gab es Zeiten, wo...
Ja, als Kind.
Aber nur so aus Spaß, oder? Oder du hast auch nie...
Nein, nein.
Ach krass, okay. Wow.
Also, sorry, dass das für dich total Normalität ist, als 26-Jährige, dass alles in Elektronik vorliegt, heißt nicht, dass als du 6 warst, das schon totale Normalität war. Als du 6 Jahre alt warst, gab es auch noch ganz normal Schreibmaschinen, wo Leute das reingetippt haben und mit Tippex Korrekturen machen mussten und so. Also ja. So lange ist das alles noch gar nicht da. Du kennst es nur nicht anders, weil du so klein warst.
Nee, ich hatte auch eine Schreibmaschine, aber ich hatte die mehr so aus Gaggründen, glaube ich. Und ich dachte, dass, also es gibt ja manchmal so Geräte, die waren für eine nur so kurze Zeit hilfreich und vergleichsmäßig so teuer, dass man halt gesagt hat, okay, man schreibt einfach von Hand weiter und geht direkt auf, weil es gab ja schon super früh, also als ich 5 oder 6 war, gab es schon Computer, da gab es auf jeden Fall, als ich 5 oder 6 war, gab es Windows 95, da hast du schon auf jeden Fall, und ich dachte halt, vielleicht war dieser Moment, als es die Schreibmaschinen gab, so ein bisschen so wie, keine Ahnung, es gibt ja so Minidiscs oder so, die auch nur so ganz kurz und es war eigentlich, wurde dann super schnell irgendwie überholt, aber du kannst dich noch an eine Schreibmaschinenzeit erinnern. Okay, und dann gibt's natürlich,
ich glaube, eine Schreibmaschine war länger aktuell als eine Minidisc, aber
ja, okay, das kann ich wirklich, das war wirklich vor meiner Zeit. Eine andere Band, bei denen ich das Comeback jetzt auch mega geil finde, ist Seed. Die haben ja auch irgendwie gefühlt jetzt so eine riesen Stadiontour, super viele Tickets schon verkauft. Da dieser erste Track von denen ging mir auch, habe ich ja auch schon einmal hier im Podcast erwähnt, dass ich das so krass finde, wenn eine Band so lange Pause macht und dann, na klar, irgendwie auch noch der Tod von Demba Nabe und die kommen zurück und der Sound ist anders, aber trotzdem halt noch Seed. Das Ganze gibt's aber, finde ich, für mich auch in negativ und da habe ich irgendwie sofort an Sido gedacht tatsächlich, weil ich finde, dass Sido eine total geile poppige Weiterentwicklung hatte und für Fans, die irgendwie auch mehr so dieses Radio-Ding feiern, ist es, glaube ich, total eine total gute Entwicklung, was Sido da gemacht hat und ich verstehe auch total diese Entwicklung, aber ich glaube, für die harten Rap-Fans war das schon von Album zu Album natürlich weicher und enttäuschender, wenn du diesen Anfangs-Sido mochtest. Ähnlich geht es mir so ein bisschen bei, oder was heißt nicht so ein bisschen, voll geht es mir so bei Kollega. Das finde ich einfach die krasseste Negativentwicklung. Diese ganzen Filme, die zu den Alben gefahren sind, wir werden später noch gleich kurz drüber sprechen, aber das war für mich irgendwie so das, wo ich mir dachte, das ist von Album zu Album, hat es so nachgelassen. Und man kann ja so richtig bei Kollega-Fans und Leuten, die Kollega auch früher gehört haben, es gibt immer dieses eine Album, wo die sagen, ab da habe ich es nicht mehr gehört, gar nicht mehr. Und das finde ich schon krass bei einem Künstler, wo du dir denkst, naja, ist jetzt nicht so ein starkes Album, aber ich steige vielleicht wieder ein. Nee, da ist wirklich so eine richtige Abwanderung und Zuwanderung von neuen Fans da.
Also ich habe mich wirklich von Alben gefühlt komplett verabschiedet, außer wenn jemand wirklich auch ein Album abliefert. Also ein Album-Artist auch ist, so jemand wie Fat Tony zum Beispiel für mich, das ist tatsächlich auch ein Album-Artist, der liefert ein Album ab, was einen kohärenten Sound hat und wo da ein roter Faden für mich fühlbar ist.
Ja.
Aber nur bei denen habe ich diese Antenne noch. Ansonsten ist mir das wirklich richtig Wumpe, weil wenn nicht, müsste ich ja zum Beispiel Capital Bra komplett hassen.
Ja.
Tu ich aber nicht. Mhm. Weil bei dem ist es für mich immer nur von Song zu Song. Okay, Kacksong, Kacksong, Kacksong. Au, oh, guck dir dieses Brett jetzt mal an. Letzte Woche haben wir über diesen Collabo-Track gesprochen. Mhm. Das ist ein richtig krasser Track. Dafür höre ich dann halt nicht Sherry, Sherry Lady. Fertig. So, und ich denke nur noch, was heißt ich denke? Es passiert bei mir nur noch in diesen Kategorien. Ich kann das nachvollziehen. Aus diesem alten Verhalten heraus, wenn man diese Denke noch hat. Ich glaube aber, dass sie immer weniger werden wird, weil entweder lieferst du gute Songs oder nicht. Das ist ja eh alles subjektiv.
Ja. Das bringt uns aber eigentlich gleich auch schon perfekt zum nächsten Thema, und zwar Kollega. Wir haben über Kollega ja immer wieder gesprochen, auch so seine Veränderungen, aber jetzt kam vor ein paar Tagen, beziehungsweise jetzt auch schon eine Woche her, ein Video raus. Ich glaube, es, man kann es so in die Kategorie Motivational Speech Video packen, eigentlich. Aber da ist bei mir plötzlich was passiert, was eigentlich mit diesem Gesamtbild Kollega und den Auftritten momentan zu tun hat. Ich habe auch mit den Machiavelli Boys mich letzte Woche getroffen, die auch beide irgendwie ratlos meinten, gerade auch Jan Kawelke, der ja mega in dem Thema ist, der auch nur bestürzt war, meinte, irgendwie ist es gerade so ein neues Level an Weirdness, die da ist. Und ich habe so ein paar Anhaltspunkte gefunden, die für mich irgendwie sehr unstimmig sind, möchte ich es mal nennen. Und das fing zum einen mit diesen Vlogs an. Und da war so dieser erste Vlog, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, da war so drin, wie Kollega seine Heimatstadt besucht und eben diese zwei Boys auf der Straße trifft, die dann zu ihm kommen und sagen, ja, wir sind mega Kollega-Fans und so, wir haben dein Buch gelesen, du bist Boss. Und er meinte dann so, ach krass, cool und so, habt ihr richtig als Motivation genommen und was macht ihr jetzt? Und sie so, ja, beide arbeitslos. Und das war ja schon irgendwie so das Meme, das irgendwie so durchs Internet ging. Aber das war ja nicht die einzige Sache, sondern dann waren eben auch diese gefühlt 4 Millionen Insta-Stories. Er hat ja so viele Insta-Stories, dass selbst ich mir irgendwie denke, nee, das kann ich mir nicht alles reinziehen, da bin ich ja einen halben Tag mit beschäftigt. Die aber auch nicht spannend sind. Also das ist ja es ist ein Storytelling, aber irgendwie so ohne Inhalt. Dann dieses überteuerte Event, das dann doch abgesagt wird und dann sagt er danach, dass er es irgendwie auch scheiße fand, aber davor wurden ja die Ticketpreise irgendwie auch kommuniziert und er hat das Ding beworben. Fand ich auch irgendwie komisch. Dann jetzt dieses Video, wo er irgendwie so ganz respektlos mit den Leuten im Video spricht und so ein bisschen rumbrüllt. Und irgendwie fand ich es total verstörend, auch nicht funny oder so. Es gab ja viele Leute, die einfach sich davon unterhalten und belustigt fühlen. Aber ich finde, es gibt halt so einen Punkt, an dem es mich irgendwie nicht mehr belustigt, weil ich mir denke, okay, da ist gerade irgendwas mega im Argen. Dann habe ich irgendwie noch ein Snippet auf YouTube von Leon Lovelocks Story vom Vibes Festival in der Schweiz gesehen und ich fand es ganz interessant, mir den Bericht reinzuziehen, weil dieses Festival ja so ein bisschen vorher als ja, so das Fire Festival in der Schweiz gezählt wurde. Und so ist Kollega dann da auch aufgetreten und meinte, ja, ist doch ein mega scheiß Festival hier, alles voll scheiße, mein Backstage ist voll klein, ist alles einfach nur Kacke hier. Und ich will hier weg und ich habe dann meinen letzten Auftritt für dieses Jahr und dann bin ich auch weg hier und das wird eh mein letzter Live-Auftritt und wieder voll negativ, aber so irgendwie awkward negativ. Und ich habe mich halt gefragt, ich habe diese Woche mal bei Twitter gefragt, wer berät Kollega bei diesen ganzen Sachen, weil es ist jetzt ja nicht eine Sache, die halt mal schief geht und dann wird es ein Meme, sondern es ist halt so eine Häufung an komischer Kommunikation nach außen, wo ich mir denke, da muss doch irgendjemand da sein, der das kontrolliert oder der irgendwie ihn da berät und vielleicht sagt.
Warum, wenn ich fragen darf, muss da jemand sein, deiner Meinung nach?
Na, weil das ganze Unternehmen Kollega ja schon so ein Business ist, wo ich mir denke, das ist kein Ein-Mann-Unternehmen. Er hat Leute, die seine Videos schneiden. Also ich schätze jetzt mal, dass Kollega nicht selbst da sitzt und seine Videos schneidet.
Okay, und gehst du davon aus, dass bei allen Rappern, also weil.
Ja, also das, was ich privat mitbekomme, also beziehungsweise privat jetzt als Journalistin, ein Rapper ist noch nie alleine zu einem Interview gekommen. Die haben immer Menschen um sich rum, Freunde, Familie, bla bla bla, Manager, die sie in irgendeiner Form beraten. Ja, also es würde mich jetzt überraschen, dass Kollega keinen Menschen hat, der ihn berät.
Also ich frage nur deshalb, weil das, wie stellst du dir denn das Verhältnis vor zwischen einem Berater, wie du ihn nennst, und dem Rapper?
Na, also jetzt konkret auf diese Situation bezogen, ja, hätte ich als ein Manager beispielsweise, weil Kollega, also das ist auf jeden Fall so, das Festival Bookings, da ruft keiner bei Kollegas privater Telefonnummer an, dass man sowas vorher kommuniziert und vielleicht dann sagt, du sag das mal nicht so, du bist hier gerade, das ist dein letzter Festival-Act, was ja heißt, die ganzen großen Festivals kommen noch in Deutschland, das heißt, er ist auf keinem Festival geplant oder wollte nicht kommen, das wissen wir nicht, aber dann zu dem letzten Festival zu gehen und da so eine miese Stimmung zu machen, zu sagen, es ist alles scheiße und dann so sein Zettel da, er hat ja den Zettel vom Backstage dann so abgerissen, so abfällig und meinte, hier mein Raum und so alles scheiße. Da hätte ich gesagt, ey, lass uns das mal von der Kamera nehmen oder lass uns diesen Meme-Moment, dass die zwei sagen, wir haben dein Buch gelesen und sagen dann, wir sind beide arbeitslos jetzt, das hätte ich halt auch rausgenommen. Oder diese Kommunikation mit den Preisen. Wieso hat da niemand gesagt, du hast Fans, die sind irgendwie im jugendlichen Alter, die können sich keine 2.000-Euro-Tickets leisten.
Aber das würde bedeuten, dass alles gefiltert werden muss.
Ja, aber also Rap ist der ein komplette Business, alles wird gefiltert.
Okay.
Würde ich sagen.
Also, ich glaube, dass das nicht so funktioniert. Mhm. Das ist ein Chef-Unternehmen. Das ist bei eigentlich allen Rappern so, vor allem wenn sie wirklich ihr eigener Chef sind. Das heißt, wenn du als, selbst wenn du als Rapper irgendwo gesigned bist, also 18 Karat, zum Beispiel bei Banger Music, der entscheidet selber, was der da macht. Es wird das Große und Ganze zwar geplant, aber ja, was sie in ihren Insta-Stories machen oder wenn der auf einem Festival da irgendwo rumhüpft, wie will man das zeitlich filtern? Wie will man auch da interagieren? Soll er sagen, pass mal auf, bevor du das veröffentlichst, schickst du das noch? Sein Management ist ja, soweit ich das weiß, AK oder zumindest Teile davon, macht AK, den man, glaube ich, noch, was war das? Broses?
Ja.
Broses war.
Nee, AK von Underground.
Von Under Overground.
Overground, ja. Geil, Underground.
Ja, aber jetzt haben wir es. Auf jeden Fall, das würde ja bedeuten, dass das alles erst da hingeschickt werden muss. Mm. Also, ich glaube, dass deshalb diese Filterfunktionen haben die Rapper immer selber. Ich glaube auch, dass das schwierig ist, wenn du in dem Team arbeitest, dass da was produziert und dass das, ich sag mal so, die Beobachtung der letzten Monate, die du schon beschrieben hast, da gibt es dann ja auch noch das Rap-Battle, über das wir hier auch ausgiebig gesprochen haben, das nicht funktioniert hat, wo es sehr viele komische Erwartungshaltungen gab und irgendwie niemand, anscheinend war niemand zufrieden mit der Scheiße am Ende. Es hat anscheinend nur Verlierer gegeben, außer Mighty. Aber, aber da läuft in den letzten Monaten offensichtlich sehr viel schräg, was die Erwartungshaltung betrifft. Weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass alles, was Kollega tut, da denkt er sich was bei. Und da hat er natürlich selber eine Erwartungshaltung, was am Ende dabei rauskommt. Und dann sieht er in der Resonanz, ups, das ist ja nicht ganz so, wie ich gedacht habe. Und dann kann ich mir vorstellen, dass ihn das auch hart frustet. Mhm. Und jetzt kommst du mit diesem Berater-Ding, ich könnte mir vorstellen, dass in seinem Umfeld, also Teile seines Teams, Sachen vorher vielleicht, weiß ich nicht, ist ja rein spekulativ, aber so wie ich das aus Teamarbeiten und so weiter kenne, die werden nicht alle immer 100% der Meinung von Kollega sein, aber ob die das dann erstens sagen, hängt von der gelebten Teamkultur ab. Das weiß ich auch nicht, wie die da ist. Und ob es dann überhaupt angenommen wird, ist auch Teil der Teamkultur.
Ja.
Wissen wir auch nicht. Fakt ist, dass es einen Widerspruch gibt zwischen dem, was sich offensichtlich Kollege denkt, dort zu kommunizieren und wie es ankommt, und dem, wie es dann ankommt. Weil sonst wird es nicht so viel Gegenwind geben.
Trotzdem ist Kollege ja, das ist so krass, dass ich das nicht mehr richtig sagen kann, weil ich da nicht mehr richtig dran glaube, aber in der Theorie war Kollege mal für mich jemand, der schon durchdacht ist und Medienmoves macht und so. Also was ist seine Motivation, selbst wenn er kein Korrektiv hat und das alles selbst entscheidet, was ist seine Motivation dahinter, bei diesem Event, bei dem Battle, bla bla bla, das so zu entscheiden? Also ich hätte jetzt mal gesagt, und ich würde sagen, dass ich nicht so medienerprobt bin wie Kollege, wo ich wirklich zeitweise dachte, da wird jeder Schritt irgendwie durchpromotet, und das macht er ja schon, er kann ja krass wegmoderieren und Sachen promoten, dass, was ist die Motivation, dass er dann sowas drin lässt, wie zum Beispiel in dem Vlog dieses, er fragt und die sagen, wir sind beide arbeitslos, nachdem wir dein Buch gelesen haben?
Ich kann es dir nicht beantworten. Ich weiß nicht, warum Kollege die Entscheidung trifft, die er trifft. Es ist auf jeden Fall so, dass er es offensichtlich nicht so sieht wie du oder andere. Und wenn das dann aber die Mehrheit ist und zurückkommt, dann ärgert er sich ja natürlich auch. Es gab einige Vlogs, die man sehen konnte, in denen er sich dann anfängt zu rechtfertigen, zu erklären. Er hat auch sogar so Sätze gesagt wie dieses ganze Zeug mit diesen Yachten und so weiter. Alter, ich scheiß doch auf Yachten. Das interessiert mich doch ein Kackdreck. Mir sind ganz andere Sachen wichtig. Wo ich so gedacht habe, okay, was denn?
Ja.
Warum lässt du das nicht raus? So, und ich habe Kollege vor ein paar Jahren mal interviewt, 2010 war das vielleicht sogar. Da hat er mir in dem Interview gesagt, dass er in Zukunft viel mehr die Persönlichkeit von Felix in seine Musik einfließen lassen will und weg von diesem Pimp-Rap. Und im Endeffekt ist das nicht so passiert, aber das deckt sich natürlich mit dem, dass er diesen zweiten YouTube-Kanal gegründet hat, Felix Blume, auf dem es ja genau dasselbe geben sollte. Hier geht es jetzt um Felix Blume. Ganz offensichtlich scheint es aber beim Publikum so nicht anzukommen.
Aber das ist halt so ein Ding, da würde ich gerne ansetzen an dem Punkt, weil ich auch eine Theorie dazu habe. Also Felix Blume, diese Privatperson, ich glaube, Kollege hat verlernt. Ich glaube nämlich nicht, dass er das wirklich ist, was er da auf dem Instagram-Account zeigt, weil er ist ja weiter dieses Boss-Ding, und wenn ich lang genug ankündige, dass hier der König kommt, dann kommt der König auch. Und diese Attitüde raus, die funktioniert nicht. Die funktioniert in keinerlei Hinsicht, nicht bei den Ticketkäufen, nicht bei dem, wie er sich in diesen Vlogs gibt. Das ist ja einfach was, das kommt bei den Leuten, glaube ich, nicht so an, wie er sich das vorstellt, aber dieses, wer geliebt werden will, muss es wert sein, geliebt zu werden. Ich würde halt mal gern Kollege fragen, wenn er sich selbst gerade von außen betrachten würde, ob er dann sagen würde, ja, sympathischer Typ, mit dem kann ich was anfangen. Und das scheint ja schon in eine, also ich dachte halt lange, er nimmt halt diesen Boss-Move, um sich abzugrenzen und um sich abzuheben und zu sagen, ich bin nicht einer von euch, ich will auch gar nicht einer von euch sein. Aber diese Vlogs sind zum einen dieses, ich stehe mit meinem Stiefvater in der Küche und der macht Pizza und ich zeige das, und ich zeige auch meinen Stiefvater, was ja super privat ist und auch in der Heimatstadt und so. Und auf der anderen Seite hat er aber halt noch diesen Boss, dieses Boss-Ding, dass er dann da mit der Zigarre durch seine alte Stadt fährt und irgendwie Dinge so affektiert erklärt, wo ich mir denke, so, ich glaube, dass der viel realer ist. Und bei dem Leon Lovelock-Ding hast du das auch dann kurz gemerkt, weil er hat sich so ein bisschen über dieses ganze Festival gestellt und dann hat er plötzlich umgeswitcht. Also er hat nach 2 Minuten gemerkt, oh, das ist gerade ultra unsympathisch, vor allem, weil der Leon einfach halt auch meinte, ey, jetzt lass doch positiv bleiben und so, positive Vibes hier auf dem Festival, ist doch voll schade jetzt auch für die Leute, die hier gekommen sind und die dich sehen wollen, die sich ja auch für dich freuen, dass du jetzt hier so schlecht drauf bist. Und dann hat er umgeswitcht und war sofort so, ja, nee, stimmt, eigentlich ist ja auch voll schön hier und so und ich will jetzt einfach auch nach Hause in meinen Garten. Und meine Theorie ist, Kollege checkt nicht wirklich, wie Internet funktioniert. Also der checkt, der hält sich nicht, ich glaube, dass der so ein anderes Leben hat, privat, der hängt nicht auf Twitter ab und der sieht ein Meme nicht, wenn es kommt. Und deswegen lädt der naiv natürlich irgendwie solche Ausschnitte hoch, weil er sich denkt, die Leute denken sich nichts Schlechtes dabei, ich zeige mich ja privat, ich will ja was Gutes tun. Was aber ankommt, ist, der Boss macht hier irgendwie crazy Moves und dann kommen aber solche Memes raus, wo sich natürlich das Internet drüber lustig macht. Und das würde ja auch diese Querschläge danach erklären, dass er dann so enttäuscht ist von den Leuten und sagt, ey, was wollt ihr eigentlich von mir? Jetzt zeige ich, wie ich bin und dann findet ihr es scheiße. Also vielleicht... Ich weiß gar nicht, ob man ihm alles Gute, also ob man ihm eigentlich gratulieren sollte, weil er so wenig Internet geschult ist, dass es ja heißt, dass er einfach ein richtig krass echtes Leben hat wahrscheinlich. Oder ob man dann halt vielleicht aber auch sagen müsste, gut, aber dann mach doch keine Vlogs und versuch kein 18-jähriger YouTuber zu sein, weil das bist du einfach nicht. Dann versuch halt einfach reale Musik zu machen und außerhalb der Promophasen ein Leben zu führen, das nicht mit 40.000 Insta-Stories am Tag zu tun hat.
Also ich frage mich, ob es überhaupt einen Menschen gibt, der das Internet verstanden hat. Ich bin mir da nämlich nicht sicher. Und das Internet, es wird ja auch immer nur von diesem Internet gesprochen, dahinter stehen ja auch die Menschen. Und das, wovon du sprichst, hat dann damit zu tun, ob man große Menschengruppen richtig einschätzen kann. Mhm. Und ich glaube, dass der Punkt gar nicht so, also jemand, der so sehr und so lange in der Öffentlichkeit gestanden hat, weiß, was er für bestimmte Knöpfe wie wo drücken muss. Mhm. Aber wir haben von außen, er hat den Eindruck ja nicht, viele andere haben von außen den Eindruck, dass ihm da was entgleitet. Mhm. Und das wäre auch gar kein Problem. Oder das Problem kommt an der Stelle, wo er sich darüber ärgert. Also wie reagiert er darauf? Das heißt, dass du sagst ja, er hat das Internet nicht verstanden, weil er die zwei arbeitslosen Dudes nicht rausschneidet, weil das für dich ein Gag ist, den du als Meme postest und sagst ihm, du hast es nicht kapiert, weil wenn du es wüsstest, würdest du dich sozusagen vorher zensieren, damit ich mich nicht über dich lustig machen kann.
Nee, das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist eher, wenn ich mich als Boss und als den krassen Businessman und so darstellen möchte, dann nehme ich doch sowas raus, dass Leute, das einzige Interview, das ich in dem Blog führe, ist mit zwei Arbeitslosen, die sagen, ich habe dein Buch gelesen, wie ich zum Boss werde und bin jetzt arbeitslos. Das ist doch dann, also da verstehe ich die Medienstrategie nicht. Ich finde es völlig okay, wenn man sagt, ey, das hat einen Meme-Charakter. Ich bin der größte Fan davon, Memes drin zu lassen. Und ich finde es auch immer nice, wenn Leute aus mir Memes bauen, weil ich mir halt denke, das ist funny, das ist unterhält. Aber das Problem ist ja, er macht es, er lässt es drin, es ist konträr zu dem, wie er auftritt und die Leute machen sich drüber lustig und dann regt er sich im nächsten Schritt drüber auf, dass sich die Leute drüber lustig machen. Und
das ist die problematische Situation. Also während er früher solche Sachen, du hast vorhin gesagt, wegmoderiert hat, ignoriert hat, Savas hat mal von der Wand gesprochen, das ist einfach notwendig auch als jemand, der in der Öffentlichkeit steht und Dinge sagt, dass man sich davon ein bisschen unabhängig machen muss, also von den Reaktionen, auch wenn sie mal negativ sind, weil man kann es eh nie allen recht machen. Hm. Aber, und das ist halt der Punkt, er ist jetzt in so einer Phase, wo er sauer ist. Oder er wirkt zumindest so.
Okay.
Und für mich stellt sich das so dar, dass es gibt eine Komfortzone. Er weiß, wie man rappt, er weiß, wie man Texte schreibt, er weiß, wie man Alben aufnimmt und die rausbringt. Das hat er aber schon 100-mal gemacht, das ist Komfortzone. Ich will nicht sagen, dass ihn das langweilt, aber ich habe den Eindruck, dass er mehr will. Das sagt er ja auch ständig. Mm. Er will also wachsen. Also die Frage, was kann ich noch tun? Er hat noch im Businessbereich das Fitness-Ding. Das ist das, was ihm auch einen großen Teil von Kohle gebracht hat. Und es funktioniert. Auch das ist Komfortzone. Und jetzt begibt er sich in neue Bereiche hinein und die funktionieren nicht, weil er unerfahren ist, es nicht seine Komfortzone ist und er bestimmte Zusammenhänge vielleicht vorher ihm nicht so bewusst waren und plötzlich knallen die rein als Reaktion von außen. Mhm. Natürlich ärgert er sich darüber.
Ja.
Aber, so kenne ich zumindest Kollegen, das ist für mich eine Lernphase. Das heißt, der geht da durch, der ärgert sich, der fällt hin, der steht aber einmal öfter auf, als er hinfällt. Mhm. Das ist Kollege. Und das ist ja auch das, was er immer predigt. Und jetzt ärgert er sich und wir gucken zu und denken, Digga, was ist los mit dir? Entspann dich mal oder
steh wieder auf, ja.
chill. Ja, er steht ja auch auf, aber,
ja, aber ich
glaube, dass er ist für mich in dieser Lernphase, wo er sich über sich selber ärgert. Nur mit dem Unterschied, dass wir heute, also heute macht er halt die Kamera dabei an und eventuell wäre es besser, die Kamera in den Sekunden nicht anzumachen.
Ja.
Weil wie gesagt, die Frage in diesem Küchenvideo, wenn er sagt, ich habe auf diese Scheiße eigentlich gar keinen Bock, mir ist was anderes wichtig, das war ja so einmal aufgemacht und sofort wieder zugemacht.
Mhm.
Und das, was dahinter ist, wo er einmal aufgemacht hat, das ist das eigentlich Interessante. Aber warum er das nicht richtig, weiß ich nicht, warum er das nicht rauslassen kann, das weiß ich nicht.
Naja, wir werden es wahrscheinlich wirklich noch weiter beobachten können. Also gerade natürlich irgendwie als Mal-Kollegafin gewesen, finde ich schon irgendwie einfach verwirrend, das gerade alles zu sehen und auch so ein bisschen traurig. Ich hoffe, dass da irgendwie, dass er irgendwie da klar wird. Ich glaube auch nicht, dass er irgendwie, also bei Kollega, der liebt ja auch diesen healthy Lifestyle und ich habe nicht das Gefühl, dass er sich jetzt die Birne wegbarzt oder so und deswegen so komische Entscheidungen trifft, sondern ich glaube,
dass sagen wir so, Kollega hat auch eine drogenhafte Vergangenheit. Mhm. Also Drogen sind ihm nicht unbekannt. Und es gab auch Hochphasen, auch schon zu Zeiten, wo er sehr populär war. Das war auf jeden Fall kompliziert und schwierig. Und er hat richtig mit der Karriere ganz krass losging es dann, als er sich davon wieder distanziert hat und tatsächlich den Healthy Lifestyle hatte. Aber es ist jetzt nicht so, dass er noch nie irgendwie durch das Tal der Drogen gelatscht ist. Also er ist nicht.
Ja.
Und das wissen wir auch nicht, keine Ahnung.
Ja.
Wer weiß, was zurzeit los ist.
Ja. Oh, Falk, diese Woche eigentlich ein Thema, es wurde aufgearbeitet. Es ist eigentlich der Strache-Skandal 2.0, könnten wir ihn nennen. Zumindest, wenn es nach dem ORF geht.
Nee, nicht ORF.
Sondern?
OE24 heißt die
OE24.
Plattform. Das ist wichtig.
Okay.
Das ist wichtig deshalb, weil nachdem ich diesen Beitrag gesehen habe, habe ich mal, weil dann wollte ich wissen, was ist das für ein Medium, das so etwas veröffentlicht? Und also der Wikipedia-Eintrag dieses Mediums ist so ein, wie kann ich das jetzt sagen, ohne verklagt zu werden?
Professionell.
Naja, was da alles für Geschichten stehen, was dieses Medium bereits hinter sich hat an, ich würde das Skandale nennen.
Ja,
ich überlege gerade, es gibt, ich muss es so machen, dass wir nicht verklagt werden, aber es werden vielleicht nicht alle verstehen, aber ein paar. In den alten Kriegen, wo noch richtig auch so Soldat gegen Soldat, also Vietnam und Korea und sowas, da gab es Holzhäuser mit einer Tür mit einem Herzchen drin. Und darunter war so eine Stahltonne. Und diese Stahltonne musste zwischenzeitlich immer wieder rausgeholt werden. Da wurde Diesel reingekippt und dann wurde das angezündet. Und an diese Tonne musste ich denken. So.
Ich glaube, okay. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst, aber ja, weiterhin.
Sagen wir so, nee, es hat mit Dingen zu tun.
Okay.
Sehr gut, okay, verstehe. Danke. Ich glaube, dass das nicht verklagungswürdig ist.
Nee.
Auf jeden Fall, ich habe über Raff Camora gelesen, Eklat in Wiener Restaurant. Und mich interessiert sowas einfach. Ich will sowas wissen. Und ich habe mir diesen fünfminütigen Fernseh, also man muss leider sagen, möchte gern Fernsehbeitrag, weil auch das war dann hinterher so, dass ich begriffen habe, okay, das ist auch gar nicht, das ist eigentlich nicht so, das ist wahrscheinlich nur für die Webseite gemacht.
Lass uns so ruhig im Sarkasmus bleiben. Es war auf jeden Fall eine der bahnbrechendsten Dokumentationen, die ich je gesehen habe, wirklich. Also einfach auch, also dieser ganze Beitrag besteht ja aus der Nachstellung eines Eklats. Das heißt, es war niemand da.
Ja, das ist ja auch schwierig. Du kannst ja Raff Camora nicht anrufen und sagen, komm noch mal vorbei und mach noch mal.
Genau.
Maschallah.
Und deswegen wurde dieser Eklat einfach nachgefilmt. Und Investigativ wurde diese Situation nachgestellt. Der Reporter saß am Tisch und hat erstmal erklärt, wie dieses Setting ist, wie dieses Restaurant heißt und dass Raf Camora da zu einer unüblichen Zeit um 11 Uhr, das hat er auch sehr oft erwähnt, weil es wirklich wichtig ist, dass er um 11 Uhr vormittags zu einer sehr unüblichen Zeit dort Mittag gegessen hat, beziehungsweise dort bestellen wollte. Und jetzt beginnt der Eklat. Falk Schacht, hol uns ab.
Also das Interessante an diesem Beitrag ist, dass er ist wirklich brillant geschnitten, brillant gefilmt, auch es sind Schnittbilder drin, also plötzlich so ein Ausgang wird gezeigt, wo du so, das hat überhaupt gar nichts mit, man nennt das Bild-Text-Schere, das lernt jeder Journalist in der ersten Stunde, dass man das nicht so macht, dass also das Bild muss immer zu dem Text passen, weil sonst ist das für den Zuschauer so, hä? Das muss funktionieren. Also ganz elegant gelöst und was halt so toll auch an diesem Beitrag ist, ist, dass er bis zum Schluss nicht so richtig weiß, auch die Damen und Herren des Restaurants nicht so richtig wissen, was man eigentlich möchte. Möchte man jetzt sagen, dass Raf Camora, dieser Star aus Wien, dass der ein Scheiße ist und sich verpissen soll? So wie das eigentlich, also der Gag ist, früher hätte es ja diesen Beitrag nie gegeben, weil man Raf Camora einfach totgeschwiegen hat, österreichischen Rap seit 25 Jahren in Österreich totschweigt. Jetzt ist da aber plötzlich dieser Typ, der da zweimal irgendwelche Stadien füllt und man kommt nicht mehr so richtig an ihm vorbei. Und genau diese Unsicherheit, das merkt man ganz toll in diesem Beitrag.
Spann uns nicht auf die Folter, also das ist ja spannender als die Doku, ja, die du jetzt hier gerade aufziehst.
Auf jeden Fall kann man sich nicht entscheiden, ob er scheiße ist oder ob er bitte zurückkommen soll und sich entschuldigen soll.
Für was? Was ist der Eklat?
Der Eklat ist, dass ihm nicht schnell genug deutlich wurde, was jetzt die Karte ist, weil die Karte ist wie so eine Zeitung aufgebaut und in der Karte ist, also in der Zeitung ist dann irgendwo die Karte, die muss man ein bisschen suchen. Das hat ihn genervt und dann gab es eine kleine Diskussion und dann hat er halt so einen Ständer umgeschmissen.
Wobei man auch nicht weiß, ob der einfach, also das ist halt so ein Notenständer gewesen, so ein historischer, wo die Karte ja, nochmal
halt
drauf lag.
Wahrscheinlich die, genau.
Also es könnte halt theoretisch auch sein, dass er einfach meinte, ey, sorry, ich kann eure Karte nicht lesen, ich check nicht, wo hier das Essen ist, wir gehen jetzt woanders hin. Beim Rausgehen hat er vielleicht noch den Ständer umgeschmissen, vielleicht absichtlich, vielleicht aber auch einfach unabsichtlich. Und das ist halt der Eklat.
Ja, der Moment, aber der Punkt ist ja, dass die sich nicht entscheiden können, ob die das großartig oder scheiße finden. Also weder der Reporter, der es manchmal so darstellt, dass das ja ein ekliger Star ist, der sich hier was rausnimmt, was ihm nicht zusteht, also der Eklat. Und dann aber gleichzeitig, aber er ist ja ein Star, würden Sie das nicht gut finden, wenn er hier zurückkommen würde und sich entschuldigt? Und dann sagt diese Dame vom Restaurant, ja, und dann fragt er nochmal, aber Sie fänden es schon auch gut, wenn er hier so essen würde? Ja, also eigentlich auch. Und
man muss auch dazu sagen, das Restaurant
hat
auch
einfach, was ist in euren Köpfen los?
Ja, man muss auch dazu sagen, das Restaurant hat nicht erkannt, dass es Raf Camora ist, sondern der Praktikant im Restaurant aus der Küche hat den Leuten dann, der Chefin dann gesagt, als Raf schon am Gehen oder gerade draußen war, ey, das ist Raf Camora, Mann, der krasse Rapper. Und das hat der Reporter auch immer wieder so ihr war ja ein Superstar bei ihnen und so ein richtiger Star und sie hat es dann auch immer so ein bisschen runtergebrochen, meinte, ja, wir wussten jetzt auch nicht, dass er ein Rapstar ist, aber natürlich, klar, war uns auch, also ich hatte fast das Gefühl, dass sie so ein bisschen kundenorientiert war und eigentlich mehr so sagen wollte, naja, klar, würde mich halt bei jedem Gast freuen, wenn er wiederkommt, wenn er eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Aber er wollte das gerne auf so ein, wie haben sie reagiert, als sie dann erfahren haben, dass es so ein Superstar ist? Und sie war halt so, yo.
Also auf jeden Fall solltet ihr euch das in Ruhe gönnen. Ja. Ihr findet dieses Video in der Linkliste. Shoutout an oe24.at. Bitte weitermachen, weil es Comedy Gold für mich.
Jetzt kommen wir eigentlich auch schon zum letzten Thema, Falk, und zwar Shirin David. Ich habe das durchgeprügelt, reingemacht. Du hast es nämlich vorgeschlagen, es wäre fast rausgefallen, aber ich habe dafür gekämpft, weil ich total gespannt drauf bin, was du sagst. Also sie hat am 29.05. einen neuen Track veröffentlicht mit Musikvideo und der heißt Fliegst du mit. Und du hast geschrieben in das Teasing in unserer Redaktionsgruppe, dass du überrascht warst von diesem Track. Was hat dich überrascht, Falk Schacht?
Shirin David kann offensichtlich sehr gut singen, was ich vorher so nicht wahrgenommen habe, weil ganz ehrlich, hat mich nicht gejuckt, habe ich mich nicht weiter mit befasst, ist nicht so meine Baustelle. Aber sie kann offensichtlich richtig gut mit viel Soul R&B-Songs machen. Und was ich dann da, also das überrascht mich, weil ich halt das so nicht erwartet hätte, zum einen. Und zum anderen ändert jetzt das aber dann nicht, oder es bestärkt sogar noch mehr mein Bild, was ich vorher hatte, als wir das letzte Mal über sie gesprochen haben. Da ging es ja darum, dass ich gesagt habe, ja okay, nimm mal dieses Video weg und hör dir einfach nur den Rap-Song an, ist es beeindruckend. Und da hast du gesagt, nö.
Mm.
So, und mir geht es genauso. Also als Rapperin ist sie nicht beeindruckend. Brauche ich nicht. Ich weiß nicht, ob das die Welt braucht. Offensichtlich schon, ist ja auch okay. Aber das ist nicht meins. Als Sängerin, ganz andere Baustelle. Richtig krass.
Sie war sogar, das habe ich aber irgendwann schon vor ein paar Jahren in einem YouTube-Video mal von ihr gesehen, wo sie mit einer Freundin zusammen gesungen hat. Und zwar richtig klassisch Opern, weil sie in Hamburg auf irgendeiner renommierten Dom Sinfonieschule war und halt so eine klassische Gesangsausbildung hatte. Und sie kann so richtig krass so, also ich mache es jetzt einfach nicht nach, um euch zu ersparen,
bitte,
dass ich jetzt noch ein drittes Mal singe, diesen Podcast, aber es hat sich ultra heftig angehört und ihre, also sie haben so zweistimmig klassisch gesungen, sie Sopran, es war heftig.
Ja, jetzt weiß ich das auch, dass sie singen kann, bitte keinen Rap mehr, also für mich mach, ist egal, ich springe einfach zum nächsten Song, aber singen kann die Dame, das wollte ich hier einfach mal feststellen, dass man, dass auch ich lernfähig bin und mich weiterentwickeln kann.
Nice, okay.
Jule, was ist denn dein Track der Woche?
Ich habe diese Woche keinen Track der Woche. Ich habe wirklich einfach keinen. Ich habe unser Anspruch ist ja so ein bisschen, ich habe kurz überlegt, ob ich irgendwie einen Sommertrack nehmen soll oder irgendwas nehmen soll, was schon älter ist, was ich gerade diese Woche viel gehört habe, aber ich finde es eigentlich cool, dass wir so ein bisschen neue Leute pushen und ich habe diese Woche extra sogar alle Links angeklickt, die ich bekommen habe von jungen Menschen, aber es war irgendwie nichts dabei, wo ich mir dachte, ach, das ist irgendwie pushenswert und deswegen gibt es keinen Track der Woche von mir. Was ist deiner?
Mein Track der Woche oder meine Tracks der Woche, Anfang tue ich mit dem Song Subwoofer, der laut Aussage der Crew, deren Namen ich gleich sagen werde, der erste Goa-Deutsch-Rap ist.
Goa-Deutsch?
Ob das stimmt, keine Ahnung. Die Crew heißt ODMGDIA.
Mhm.
Die Rapper sind Dollar John und Dazzo, früher VBT bekannt, heute eben die ODMGDIA-Crew. Und die experimentieren die letzten Jahre ziemlich viel so mit Styles und so rum und ich finde das sehr spannend und jetzt eben offensichtlich Goa-Deutschrap und das Erschreckende für mich ist eigentlich, es funktioniert. Ich finde das großartig. Es wird da auch so mit Halftime-Elementen gearbeitet. Checkt es einfach aus, wenn es euch jetzt getriggert hat, dass ihr da Bock drauf habt. Und als zweiten für dich dann heute, Tudas und Devaloop mit Untergrundfetzerei. der ganz aktuell rausgekommen ist. Sehr spannender 90er-Rap, du wirst es lieben.
Okay, nice. Kannst du jetzt noch ganz kurz bitte irgendwas
Was
dazu
denn?
Sagen, dass du, ich habe in deinem Social Media heute gesehen, dass du Rin getroffen hast. Kannst du wenigstens teasen, wo, wann, wie, für was? Kommt ein Interview, kommt irgendwas, Falk?
Nein.
Nein, es war einfach nur ein Bild.
Ich habe Rin einfach getroffen.
Okay, schade. Ich dachte schon, da kommt irgendwie ein nice, geiles, diffus Titelstory-Interview oder so, aber du hast einfach nur Rin getroffen. Ja, gut. Ganz normaler Alltag von Falk Schacht.
Sowas kommt vor.
Ja, okay, schade. Also ich meine, natürlich schön, ich freue mich, aber ich hätte auch gerne ein Interview dazu gesehen.
Ah, vielleicht später mal.
Okay.
Aber da war einfach nur, wir haben uns einfach nur getroffen und dann netterweise ein Foto gemacht.
Okay, cool. Dann, Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Folge 1, 2 oder 3.
Genau, und ihr könnt, wie gesagt, ein Abo dalassen, eine Glocke läuten, euch die Linkliste unter deinpuls.de/Shazabi anschauen, was wir da alles für Links reinpacken. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao.
Ciao. Puls.